Gut, jetzt kommt die Predigt und der Martin ist nicht live da innen, aber er ist live dabei. Und wir schalten gerade mal zu Martin. Hoi Martin.
Hallo miteinander, Sally.
Erzähl mal, wieso bist du bei dir in der Stube? Wir machen eine Live-Schaltung zu dir in der Stube. Ich sehe, das Bischi hast du nicht mehr an. Hast du sonst einfach nicht aufmögen? Oder was ist es genau, dass du dort bist und nicht da?
Ja, ich wollte endlich mal 15 Reihen weiter hinten sitzen, als die Hintersten nehmen sitzen. Darum bin ich jetzt hier in unserer Stube. Nein, Spaß beiseite, wie die Frau ist gestern Abend positiv. Ist sie gestern Abend Corona positiv und das haut mich natürlich auch in Quarantäne. Und darum bin ich jetzt mal da.
Also der Martin ist live dabei, live in der Stube, live da innen. Und wir sind mega gespannt, was du uns in dieser Predigserie von Jona wirst weitergeben. Danke vielmals. The channel is yours, sagt man so schön.
Danke vielmals. Ja, eigentlich war es ein ganz einfacher Auftrag. Geh nach Ninive und predige. Aber Jona hat eben im Traum nicht daran gedacht, sich für Menschen einzusetzen, die ethnisch, religiös oder auch politisch das Heu nicht auf der gleichen Bühne haben wie er. So ganz frei nach dem Motto, der gemeinsame Makel der Albaner und Polen und Belgier, aber auch der Deutschen und Franzosen und Italiener ist, dass sie keine Schweizer sind. Jona verhält sich abweisend. Vermutlich hat er sich nicht einmal überlegt, dass er demnächst in Tarsis auch ein Fremder sein wird. Das hat er sich wahrscheinlich gar nicht überlegt. Jetzt aber ist er mitten im Sturm mit diesen Seeleuten. Und auch die sind ironischerweise alles Fremde. Eine Hauptbotschaft des Jona-Buches ist es, Gott ist es nicht egal, wie wir als gläubige Menschen denen gegenüber verhalten, die uns fremd vorkommen, aus was für Gründen auch immer. Das zeigt diese Geschichte ganz, ganz deutlich. Und jetzt lesen wir ein bisschen weiter in dem Text von Jona Kapitel 1 und ich lese auszugsweise aus den Versen 5 und 6. Da steht zuerst, Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Wenn du jetzt glaubst, dass der gläubige Jona intensiv mitgebetet hat, dass er wacker mitgearbeitet hat, dann irrst du dich vollkommen. Hier steht weiter, Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Ich glaube, Jona hat gewusst, dass die ganze Schiffsmannschaft in Lebensgefahr ist. Und wie wir später noch sehen werden, hat er auch schon eine Ahnung davon gehabt, dass dieser Sturm auf ihn zurückzuführen ist. Das Problem ist nur, wie willst du zu einem Gott beten, vor dem du eben gerade erst zornig davongelaufen bist? Das geht irgendwie gar nicht. Und so macht Jona jetzt also das, was Menschen in solchen Situationen bis heute immer wieder tun. Er flieht sich vor der Realität in den Schlaf. Einfach ein bisschen schlafen, wenn es auch nur ein paar Momente sind. Einfach ein bisschen wegdösen, ein paar Momente lang die Nöte, die Schmerzen, das Versagen, die Trauer vergessen, einfach nur schlafen. Jona schläft. Der Kontrast zu den Seeleuten, der könnte eigentlich gar nicht größer sein. Die Seeleute beten. Natürlich beten sie nicht zu dem Jahwe-Gott von Jona, den haben sie vermutlich gar nicht gekannt. Aber hier steht, dass jeder zu seinem Gott gebetet hat. Sieht fast so aus, als auf diesem Schiff ein bunter Haufen von Anhängern der unterschiedlichsten Religionen zusammen sind. Und sie beten. Und das ist der große Unterschied zu Jona. Denn der schläft. Irgendwann ist es vermutlich einem der Seeleute aufgefallen, dass einer auf Deck fehlt. Jona. Ist er etwa über Bord gespült worden? Nein. Er ist im Schiffsbug. Und dann heißt es dort im Text weiter: Da kam der Kapitän zu Jona und rief: Was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf, ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Ich finde das höchst spannend, dass der Kapitän hier nicht sagt: Hey, los, steh auf, greif zu den Rudern, hilf Wasser schöpfen. Nein. Sagt: Steh auf, ruf zu deinem Gott. Das macht fast den Einschein, als wären die religiösen Antennen dieser Seeleute wesentlich sensibler als die religiösen Antennen von Jona. Die Seeleute haben scheinbar schon begriffen, dass dieser Sturm göttliche Dimensionen haben muss. Jedenfalls scheint den Seeleuten klar zu sein, dass jetzt nicht Rudern angesagt ist, sondern beten. Und die Seeleute scheinen sogar offen zu sein für die Option, dass der Gott dieses Mitreisenden sie retten könnte. Was hier geschieht, ist auf jeden Fall höchst bemerkenswert. Eigentlich hat Gott ja Jona berufen, die Heiden zu ihm zu rufen. Und jetzt sind es ausgerechnet diese heidnischen Seeleute, die Jona an seinen Gott erinnern. Wirklich erstaunlich. Aber vielleicht auch nicht so sehr die Ausnahme. Meine Frau und ich haben eine liebe Freundin, sie nennen wir sie hier einmal Tamara. Und Tamara hat uns vor einiger Zeit eine interessante Begebenheit erzählt. Sie hat gesagt, dass sie mit einer Gruppe Freunde unterwegs war, Kollegen unterwegs war. Und da sind sie zusammen in eine ganz, ganz brenzlige Situation gekommen. Und Tamara ist offensichtlich richtig innerlich nervös und aufgeregt geworden. Und die Sache ist: Ihre Kollegen, die haben gewusst, dass sie eine gläubige Frau ist. Tamara hat schon oft mit ihnen über den Glauben gesprochen. Und plötzlich hat einer dieser Kollegen in dieser brenzligen Situation zu Tamara gesagt: Ich verstehe deine Hektik nicht wirklich. Ist das jetzt nicht eine Situation, in der dich dein Glaube tragen sollte? Also die Betroffenheit, die war Tamara noch richtig anzuspüren, als sie uns das Tage später erzählt hat. Sicher ist, dass wenn Stürme aufziehen, dann schauen Menschen, was diese Stürme mit unserem Leben, mit uns selbst und mit unserem Glauben machen. Wir müssen lernen, dass diese Menschen mit Recht nach unserem Glauben fragen und dass sie mit Recht danach fragen, was unser Glaube zum allgemeinen Gemeinwohl beiträgt. Hier in der Geschichte von Jona geht es um das Gemeinwohl dieser Seeleute, ganz konkret um das Überleben. Und da kommt dieser Vorwurf des Kapitäns an Jona: Warum betest du nicht? Warum setzt du nicht deinen Glauben zum Gemeinwohl von allen ein? Wir sitzen doch alle im selben Boot. Und übertragen wir das einmal auf heute. Ich denke, den meisten ist es unterdessen klar, dass es dem Coronavirus doch vollkommen egal ist, ob die Person, auf die es als nächstes überspringt, ein Christ ist, eine Muslimin, ein Hindu, eine Agnostikerin oder ein Atheist. Dem Coronavirus ist das vollkommen egal. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Oder andere Situation. Wenn unsere Bäche mit Pestizid verseucht sind, dann ist das doch nicht einfach das Problem der Fische oder der Naturschützer oder der Politiker. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Und im Übrigen weiß ich auch nicht, ob es wirklich eine gute Lösung ist, dass wir beispielsweise einfach eigene Schulen gründen. Jetzt, wo wir den Eindruck haben, dass es mit dem Schulsystem irgendwo überall ein bisschen hapert. Wir sitzen letztlich alle im gleichen Boot. Jona hat sich Richtung Tarsis aus dem Staub gemacht, weil er sich nicht um das Wohl der Menschen in Ninive kümmern wollte. Und jetzt ist auch das Wohl der Seeleute dazu noch in Gefahr. Wegen Jona. Jona muss schleunigst lernen, dass er nicht einfach Teil irgendeiner Volksgruppe ist, sondern dass er Teil der ganzen Menschheit ist. Jesus macht klar, dass wir, du und ich, dass wir die Nächsten von allen Menschen sind. Er hat dazu sogar extra ein Gleichnis erzählt, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Als Christen sehen wir unsere Mitmenschen zuerst einmal als das, was sie wirklich sind, nämlich als Menschen, die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Jeder einzelne Mensch ist unendlich wertvoll und kostbar. In der Situation hier nützt Jona seinen Glauben nicht dafür, dass die Not der Menschen um ihn herum gelindert wird. Er nützt seine Verbindung zu Gott nicht dafür. Er bietet keine praktische Hilfe an. Er betet nicht für die Leute. Und er erzählt diesen Leuten auf dem Schiff auch nicht von seinem Gott, der helfen und retten kann in dieser Situation. Der Glaube, den Jona in dieser Situation vorlebt, ist eine absolute Privatsache. Eine absolute Privatsache. Und natürlich kannst du dich jetzt auf den Standpunkt setzen und sagen, ja, also Leute, die den Glauben nicht mit uns teilen, die haben in der Kirche auch nichts mitzureden. Diesen Standpunkt kann man haben. Fragt sich höchstens, was Gott zu diesem Standpunkt meint. An einer Stelle in der Bergpredigt in Matthäus 5 betont Jesus, dass wir unseren Glauben so leben sollen, dass die Menschen um uns herum unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel dafür preisen. Also wenn ich das richtig sehe, bleibt da wenig Platz für einen Glauben, der reine Privatsache ist. Der Kapitän hat völlig recht, wenn er Jona dafür tadelt, dass er nichts tut und sich nicht um die Probleme der Menschen, die mit ihm auf dem gleichen Boot sind, kümmert. Er tut nichts, die diese Not lindert. Und ich glaube, das ist ein Punkt, über den wir an unserem Zukunftstag, am 11. 12. Juni haben wir ja unsere Zukunftstage. Das ist ein Punkt, über den wir an unseren Zukunftstagen miteinander nachdenken müssen. Es reicht nicht, wenn wir es als Kirche einfach gut miteinander haben. Das macht das Jona-Buch deutlich. Und es reicht nicht, wenn wir den Leuten um uns herum nur das Evangelium weitergeben. Wir haben die Kritik der Welt verdient, wenn unser Glaube nur reine Privatsache ist. Und noch etwas anderes macht diese Geschichte klar. Man nennt das in der Theologie die allgemeine Gnade Gottes. Du musst nicht Theologie studieren, um zu verstehen, was es mit der allgemeinen Gnade Gottes auf sich hat. Es ist eigentlich relativ einfach. Zuerst heißt das, wir sind alle nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Auch Menschen, die mit diesem Gott nichts zu tun haben wollen, sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Alle Menschen haben deshalb von Gott auch Gaben bekommen. Alle Menschen haben die Gabe der Weisheit bekommen, wenn auch in unterschiedlichem Maß. Oder alle Menschen sind in der Lage, moralisch vertretbare Entscheidungen zu fällen, auch in ihrem Maß natürlich. Alle Menschen sind in der Lage, großzügig zu leben, oder alle Menschen sind in der Lage, Schönes zu schaffen. Natürlich auch wieder im persönlichen Maß. Männer und Frauen, die seriös forschen, werden je und dann erstaunliche Dinge zutage fördern, wie unsere Schöpfung und wie wir als Geschöpfe funktionieren. Vermutlich werden Sie dafür nicht das Wort Schöpfung und Schöpfung gebrauchen, sondern vielleicht eher das Wort Evolution. Aber weil es so ist, dass jeder Mensch, auch die, die nichts mit Gott zu tun haben wollen, nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind, deshalb können Menschen großartige Politiker sein, auch Menschen, die den Glauben nicht mit uns teilen, können erfolgreiche Wissenschaftlerinnen sein, können geniale Handwerker, liebevolle Mütter oder mutige Seeleute sein. All dies gehört unter das Prinzip der allgemeinen Gnade Gottes. Die allgemeine Gnade Gottes macht uns demütig. Die allgemeine Gnade Gottes hilft uns, allen Menschen mit tiefem Respekt und hoher Wertschätzung zu begegnen. Die allgemeine Gnade Gottes macht deutlich, dass Gott jeden einzelnen Menschen, aber wirklich ausnahmslos jeden einzelnen Menschen, unendlich liebt. Unendlich liebt. Und wenn Jesus in der Bergpredigt davon redet, dass es Gott über Böse und Gute, über Gerechte und Ungerechte regnen lässt, dann weist er damit auch nur auf dieses Prinzip der allgemeinen Gnade hin. Natürlich, und das müssen wir jetzt auch betonen, natürlich macht die allgemeine Gnade Gottes Menschen nicht zu Gottes Kindern. Die allgemeine Gnade Gottes rettet niemanden. Aber ohne die allgemeine Gnade Gottes wäre diese Welt ein schrecklicher Ort, an dem niemand von uns wohnen könnte, auch du und ich nicht. Menschen, die den Glauben nicht mit uns teilen, und das macht die Geschichte von Jona auch deutlich, Menschen, die den Glauben nicht mit uns teilen, können gerechter und vorbildlicher leben als Christen. Und umgekehrt können Christen, die zwar durch die wunderbare Gnade Gottes errettet sind, die durch Jesus zu Kindern Gottes geworden sind, die aber trotzdem immer noch sündigen, solche Menschen können sich schlechter verhalten, als man das aufgrund ihres Glaubens eigentlich erwarten könnte. Und vielleicht hast du das selbst bei dir schon beobachtet. Bei Jona und den Seeleuten dort können wir das auf jeden Fall auf wunderbare Art und Weise beobachten. Wir tun gut daran, immer wieder offen zu sein für lehrreiche Lektionen, die uns gerade erteilt werden sollen. Nach dem wichtigsten Gebot gefragt, hat Jesus klargemacht, dass das wichtigste Gebot zwei Ebenen hat. Zum einen die Ebene liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Und die zweite Ebene, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Für Jona wären das in diesem Augenblick diese Seeleute gewesen, die mit ihm im gleichen Boot sitzen. Die Leute, von denen keiner seine Religion, seinen Glauben, seine Ethnie und vermutlich auch nicht seine politischen Ansichten teilt. Das wären für Jona seine Nächsten gewesen in diesem Augenblick. Wir können uns unsere Nächsten nicht aussuchen. Für meine Tochter und ich waren die Nächsten am Ostersonntag die Leute, die Beteiligten eines Unfalls, an den wir gerade herangefahren sind. Wenig später war mein Nächster ein Handwerker, der Material vorbeigebracht hat für unsere Kirche. Vorgestern war es unsere Nachbarin. Der Alltag, unser ganz normaler Alltag, spült uns sozusagen täglich neue Nächste in unser Leben. Und wir sind aufgefordert, diese Nächsten zu lieben. Die Menschen, mit denen wir vielleicht völlig überraschend plötzlich im gleichen Boot sitzen. Und das wird auch klar aus der Bibel. Es geht nicht darum, dass wir diesen Nächsten gegenüber einfach irgendwelche sentimentale Gefühle hegen. Es geht darum, zuzuhören. Es geht darum, anzupacken. Es geht möglicherweise darum, auch einmal tief ins Portemonnaie zu greifen. Um solche Dinge geht es. Ich lese im Moment gerade den Jakobusbrief, habe mich etwas intensiver mit dem Jakobusbrief auseinandergesetzt. Und wenn du das auch schon mal gemacht hast, dann wirst du sicher festgestellt haben, Jakobus ist nicht der Typ Schreiber, der lange um den Brei herumredet. Also Jakobus hätte sich mit Sicherheit nicht als Diplomat geeignet. Was Jakobus zum Thema Glauben und Handeln schreibt, das kann einem je nach Tagesform schon ein bisschen schräg in den Hals kommen. Und jetzt lese ich einmal aus Jakobus 2 von Vers 14 an. Dort schreibt Jakobus: Was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Angenommen, jemand bittet dich um Nahrung oder Kleidung und du sagst, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm, iss dich satt, ohne ihm oder ihr zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt das der betreffenden Person? Und dann wird er noch schärfer. Es reicht nicht nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot. Er ist wertlos. Soweit Jakobus. Ich glaube, wenn Jona diese Worte gehört hätte, dann hätte er vermutlich dreimal leer geschluckt. Oder noch wahrscheinlicher, er hätte wahrscheinlich wieder einmal einen seiner berühmten Wutanfälle gehabt. In Sachen Wutanfällen war Jona richtig gut. Sein Mangel an Barmherzigkeit, sein Unvermögen, den Seeleuten auf Augenhöhe zu begegnen, seine Tendenz, lieber zu schlafen als anzupacken, all das macht deutlich, dass Jona noch gar nicht verstanden hat, mit was für einem Gott er es wirklich zu tun hat. Immerhin aber lässt sich Jona wecken. Er steht auf und als er aufs Deck kommt, da realisiert er, jetzt geht es nicht darum zu beten. Jetzt geht es darum, dass sein Herz einer Kur unterzogen wird. Jetzt geht es darum, eine riskante Entscheidung zu treffen. Jetzt geht es darum, ein schier unvorstellbares Opfer anzudenken. Um das geht es hier. Ich glaube, dass die aktuellen Nöte unserer Gesellschaft, die Herausforderungen, in denen wir stehen, dass diese Nöte ein Weckruf sind. Und ich denke, dass sie zuerst und vor allem ein Weckruf sind für uns selber, für uns als Christen. Es geht darum, dass mein Herz neu belebt wird. Und es geht darum, dass eine neue Lebendigkeit in meinen Glauben kommt. Es geht darum, anzupacken. Und es geht vor allem darum, dass Menschen verstehen, mit was für einem Gott wir es zu tun haben. Einem unvorstellbar nahen Gott. Einem unbeschreiblich liebenden Gott. Einem unverschämt barmherzigen Gott. Und ich glaube, wenn Menschen das verstehen, mit was für einem Gott wir es zu tun haben, dann spült das Hoffnung und Glauben in ihr Herz. Und ich denke, dir und mir Und jede Person um uns herum kann gar nichts Besseres, als genau das geschehen. Ich lade dich zu einem Gebet ein. Du bist ein unvorstellbar naher Gott. Ein unbeschreiblich liebevoller Gott. Ein unverschämt barmherziger Gott. Vielen herzlichen Dank, dass wir ganz persönlich, dass ich ganz persönlich von dieser Nähe, von dieser Liebe und von dieser Barmherzigkeit habe profitieren können. Und du machst uns zu Menschen, die diese Nähe, diese Liebe, diese Barmherzigkeit in die Welt hineintragen. Du schickst uns zu den Nächsten, die wir gesucht haben und auch zu denen, die wir überhaupt nicht gesucht haben. Machst uns zu Botschafter deines Friedens. Wir möchten Menschen sein, die sich von dir aufwecken lassen. Wir möchten Menschen sein, die bereit sind, dass sie auch von der Welt um uns herum sich aufschrecken lassen. Wir möchten uns als Kirche von der Welt um uns herum, von den Menschen um uns herum aufwecken und aufschrecken lassen. Wir möchten die Frauen und Männer und die Kirche werden, die du ja schon immer vorgestellt hast. Und wir stellen uns dir zur Verfügung. Stelle mich dir zur Verfügung. Und gemeinsam stellen wir unsere Kirche dir zur Verfügung. Wir möchten die sein, die du dir schon immer gewünscht hast. Amen.